Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Episode von Zwei Zimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Ich hatte es in der letzten Folge ja schon kurz angeteased. Ich war auf einer kleinen Tour in Hamburg und Berlin und heute wollen wir mit der Hamburger Episode beginnen. Ich durfte nämlich den Founder und CEO bei Evernest besuchen. Das war ein sehr spannender Talk, ein sehr launiger Talk und ich glaube ein Talk, aus dem ihr auch einiges mitnehmen könnt. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir legen direkt los. Freut euch auf Christian Evers. Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat.
Hallo Harald, herzlich willkommen hier in Hamburg bei Evernest.
Wunderschön bei euch. Ich hatte das große Glück, ein Hotel um die Ecke zu haben und muss ganz ehrlich sagen, bei bestem Wetter, wir haben Sommer, ne?
Ja, Hamburg ist immer schön. Also hier gibt es kein schlechtes Wetter.
Also es wurde ja auch schon oft besungen, dass es hier eigentlich nur regnet. Stimmt nicht?
Nee, Quatsch.
Wirklich nicht?
Nein, natürlich nicht.
Okay, aber schöne Ecke hier bei euch. Großartiges Büro. Ich bin gerade schon mal so ein bisschen gegangen.
Dankeschön.
Ich darf ganz kurz zugeben, ich bin heute Morgen schon um 6 so hier um die Häuser gezogen, um ein bisschen Sport zu machen. Was hast du so für einen Start in den Tag? Gibt es da eine Routine oder stehst du einfach auf und dann direkt ins Office?
Auf jeden Fall muss ich ins Office. Also ich bin kein Homeoffice-Fan. Ich muss irgendwie, und das ist zumindest mal eine Routine, ich muss raus. Versuche auch mal zu laufen. Ich lebe so an der Alster. Da ist ja wahrscheinlich die schönste Joggingstrecke Deutschlands und wahrscheinlich auch die meistbelaufene. Manchmal sortiere ich mich da ein, aber ich bin nicht so Morgensportler. Das kann ich nicht so richtig gut, ehrlich gesagt. Ich habe eine 2,5-jährige Tochter und die ist morgens natürlich dran. Klar, und dann geht's los. Dann muss ich ins Büro.
Wann wacht die so auf? Meine wird jetzt 4.
Ja.
Ich kenne das.
Ja, die ist abends lange und morgens halt auch spät. Also eigentlich super. Man kann die auch schlafen lassen. Also
okay.
Kein Stress.
Also bestimmt die Tochter jetzt erstmal den Alltag?
Ja, sofern ich zu Hause bin, ist das so. Ich bin allerdings natürlich auch viel unterwegs und dann ab ins Büro. Hotel und Büro.
Also da gibt es kein Ritual wie, ich mache mir erstmal einen Smoothie, dann kommt ein Kaffee.
Nee, sorry. Also ich kann jetzt nicht mit dienen. Also auch jetzt kein Matcha-Latte oder Eiweiß-Shake oder auch keine Yoga um 4. Und tut mir total leid, aber habe ich nicht.
Ja, Podcast heißt ja Zwei-Zimmer-Küche-Talk und eigentlich immer so auch Küchenthema. Erfolgsrezept für einen gelungenen Start in den Tag, würdest du sagen, von Tochter wecken lassen und einfach let's go.
Ja, einfach los. Ja. Ich habe kein Erfolgsrezept. Das ist vielleicht das Problem, aber wer weiß.
Ich hoffe, wir wissen nach dem Podcast ein bisschen mehr. Ja, dann danke erstmal für einen kurzen Einblick ins Private, aber wir wollen ja ein bisschen über Business sprechen.
Ja.
Ihr habt Evernest, glaube ich, 2019 gegründet. Mit welcher Intention? Wie ging es los?
Ja, das war im November 2019 tatsächlich. Damals die Luisa und ich, wir beide bei, wie gesagt, einem der großen Wettbewerber, kann ich jetzt nennen, kann ich auch lassen.
Wir können doch sagen, Engel und Völkers.
Ja.
Warum nicht?
Engel und Völkers, ja. Lustig ist ja, dass die meisten Leute immer sagen Engels und Völker.
Sagen sie?
Ja, die meisten sagen immer, ich war bei Engels und Völker, also jedenfalls die nicht da waren. Oder Kunden. Das ist immer.
Und intern sagt man e.V.?
E&V, ja, genau.
E&V, okay.
Genau.
Also E&V.
Ja, genau. Da war ich 5 Jahre und war da mal im Vorstand, so für einige Sachen zuständig. Das war auch eine gute Zeit. Und irgendwann kommen so im Leben irgendwie ein paar Sachen zusammen, ne? Also ich habe da viel gemacht und große Büros aufgebaut im Ausland und habe so auch unter anderem die Digitalisierung vorangetrieben. Viel gelernt, auch in Summe viel Erfolg gehabt. Das war gut, aber irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich gedacht habe, also irgendwie kann das noch nicht alles sein. War immer, auch wenn ich teilweise dafür verantwortlich war, war die alte Technologie, die so 20 Jahre alte Server im Keller hatte irgendwie, die ich übertreibe jetzt natürlich, ne? War nicht so das, was man jetzt als so State of the Art bezeichnen würde. Und dann habe ich mich auch viel in Technikthemen in den USA immer mal wieder aufgehalten und bin da auch auf einen Wettbewerber gestoßen oder jemanden, der gegründet hat, ich glaube in 2012. Compass heißen die und die haben für mich eine total schlaue Sache gemacht. Die haben nämlich bestehende Maklerei, also das, was an der persönlichen Maklerei ist, übernommen und das jetzt auch gar nicht geändert und für die Makler eine Technologieplattform gebaut und das Ganze eingewickelt in eine coole, frische, edle Premium-Marke. So, und dieses Rezept fand ich super und dann haben Luisa und ich gesagt, ich glaube, das müssen wir machen.
Die Idee war sofort da, das werden wir jetzt auch adaptieren. Wir machen das für den deutschen Markt und du warst dir direkt sicher, das ist das, was die Makler und Maklerinnen in Deutschland brauchen.
Ja, also erstmal glaube ich ganz fest daran, damals und heute auch noch, dass die Kunden Makler und Maklerinnen brauchen, also dieser persönliche Touch und das Händchenhalten, die Beratung, der, also all das, glaube ich, ist auch immer noch zeitgemäß und wird auch zeitgemäß bleiben. Aber unsere Intention war eben, die Makler und Maklerinnen mit besserem Handwerkszeug auszurüsten, als nur einer bunten Krawatte, großem Ego und einem Klemmbrett in der Hand.
Jetzt muss ich provokativ fragen, war das bei...
Hast du
eine bunte Krawatte? Nee, natürlich hat jeder eine bunte Krawatte, die hat man sich mal gekauft. Aber nein, bei E&V, müssen wir jetzt zugeben, erfolgreiches Unternehmen, waren die nicht so in die Zukunft ausgerichtet und da vielleicht ein bisschen unbeweglich?
Ja, also vor allen Dingen muss ich sagen, Christian Völkers, der war immer sehr visionär und hat schon gedanklich den Stein immer sehr weit geworfen, aber es geht eben um die Umsetzung. So, und dann gerade wenn man ein so großes Unternehmen hat und so viele Standorte und in der Vergangenheit gerade in der Technik sich Dinge historisch entwickelt haben und man damit so Legacy, also so einen Rucksack auf hat, dann ist das nicht ganz so einfach, daraus mal eben was anderes zu machen. So, und ich habe damals mal gesagt, also wir haben einen Golf 2 im Keller stehen und wir wollen gerne einen Tesla haben. Und aber aus dem Golf 2 kann man halt keinen bauen und man kann zwar so Dinge dran kleben links und rechts und dann sieht er hinterher so ein bisschen so aus wie ein Tesla. Tesla war ja zu der Zeit noch also unbehaftet von irgendwelchen Vorurteilen oder von irgendwelchen
Fakten.
Von wirklichen Fakten, nicht von alternativen Fakten, von tatsächlichen Fakten.
Ja.
Also wie auch immer, sondern ich habe gesagt, also entweder wir müssen uns einen Tesla kaufen oder wir müssen einen ganz neu bauen auf der grünen Wiese. So, und so war auch mal die Idee, dass vielleicht sogar innerhalb des Unternehmens zu tun mit einer weiteren Marke und dann vielleicht irgendwann, wenn es dann soweit wäre, das dann umzuheben auf alle, weil so im laufenden Betrieb, damals mit auch schon deutlich über 10.000 Leuten, ist das nicht ganz so einfach. So, und man kann diese alte, uralte Technologie eben nicht verbiegen, jedenfalls nicht so gut. Und auf der grünen Wiese bauen ist eben einfacher. So, und das haben wir uns dann entschieden, das eben dann am Ende außerhalb
genau, weil zu machen. Bei so einer Umsetzung ist natürlich auch Tempo dann entscheidend, ne? Also gerade im Bereich Digitalisierung, da kannst du dir nicht lange Zeit lassen, da musst du dann schnell agieren und das ist bei Unternehmen, die schon lange am Markt sind, mit festen Strukturen dann nicht so einfach umzusetzen. Da gehört dann auch immer ganz viel Mut dazu. Woher habt ihr den Mut genommen, dann zu sagen, okay, wir gehen aus unserer Festanstellung in dem Fall raus, wir glauben an das Thema und let's go.
Ja, wir hatten eben auch ein großes Ego, aber keine bunte Krawatte.
Also keine Krawatte hilft schon mal, oder?
Ja, gibt auch Leute, die mit Krawatte sehr gut aussehen.
Mach mal ein Beispiel.
Leute, die mit Krawatte gut aussehen.
George Clooney.
Ja, bestimmt.
Aber der hat keine bunt.
Ja, der sieht ja immer gut aus, ist ja auch doof. Aber ja, also je nach Anlass ist das auch alles mit einer Krawatte toll. Aber jetzt zurück zum Ernst der Lage hier.
Mhm. Ach so, ernst muss das gar nicht sein. Es muss nur inhaltlich stark sein.
Ja, absolut. Was anderes kann ich gar nicht.
Okay, also woher habt ihr Mut genommen zu sagen, okay, raus? Wusstest du direkt, okay, das funktioniert auch in Deutschland. Das Kompass-Thema top.
Ja, zumindest mal war das die Hoffnung. Ne? Und natürlich guckt man sich dann den Markt an und kennt den ja auch schon und sagt, guck mal, wenn ich von außen drauf gucke, das ist wahnsinnig fragmentiert, das ist wahnsinnig unterdigitalisiert. Wenige sind wirklich mit größerem Investment im Rücken unterwegs und können auch Dinge überhaupt stemmen, haben auch kein attraktives Umfeld, um überhaupt die Leute, die dann diese Technik produzieren, für sich zu gewinnen und zu halten. Das ist ein riesiges Problem, ne? So Talent Attraction irgendwie, denn die können natürlich überall arbeiten und von überall. So, die müssen jetzt nicht unbedingt für deine Maklerei arbeiten. So, aber die Story, glaube ich, haben wir ganz gut aufgezogen und die Idee, und ich glaube, wir haben sie auch ganz gut umgesetzt. Und irgendwie kommen ja im Leben manchmal so viele Sachen zusammen und dann kam ein Investor, den ich kennengelernt habe und so, und dann passt es irgendwie und dann muss man halt auch mal springen.
Und dann kam das Schwierigste wahrscheinlich in dem ganzen Konstrukt, der Name. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ich habe erst gedacht, hat natürlich mit deinem Nachnamen zu tun. Ist das so?
Nein. Denken viele, als wir es aufgeschrieben haben, ist es tatsächlich aufgefallen, ist keine Story, sondern dann stand das irgendwo auf einem Stück Papier. Also okay, ja, da ist ja irgendwie dein Name drin. Also Nachname natürlich. Falls jetzt Leute nach meinem Vornamen suchen, wird nichts. Erstmal gar nicht, ehrlich gesagt. Wir haben sehr lange überlegt, was wird denn das eigentlich? Ne? Und dann macht man ja, muss man ja so Marktrecherchen machen und sagen, okay, wir haben uns das ausgedacht, gibt's schon. Gibt es dafür eigentlich Markenrechte? Nein, gibt es nicht. Gibt es dafür eine Website? Nee, gibt es auch nicht. Blöd. So, und da kamen so ein paar Sachen dabei raus, bei denen ich jetzt froh bin, dass sie es nicht geworden sind. Sage ich auch nicht, was es ist.
Ach komm.
Nein.
Einen total obskuren Namen bitte?
Nee, sage ich nicht. Nein, ich will das hier nicht. Okay. Also, wir sind dann bei Evernest gelandet. Warum? Weil wir einen Markennamen haben wollten, der internationalisierbar ist, der auch irgendwie was aussagt, nämlich in diesem Fall Ever und Nest, also dein Nest für immer, weil Wohnimmobilien. Und der auch im Ausland, denn das ist immer die Ambition gewesen und es ist auch immer noch, damit auch ins Ausland zu gehen, auch für denjenigen, der jetzt nicht nativ Englisch spricht, das dann irgendwie zu buchstabieren. Also gibt es ja die, ich weiß heute noch nicht, wie das dänische Eis ausgesprochen wird, oder bei meinem Vorarbeitgeber in Spanien oder Frankreich war das auch immer sehr, sehr schwierig.
Ja, meine Oma hat immer gesagt, komm, wir gehen noch schnell beim Wollwort einkaufen.
Ja, beim Wollwort zum Beispiel, ja.
Aber hey, jeder wusste, wo es hingeht. Darum geht es ja letztendlich.
Ja, das stimmt. Beim Wollwort ist auch noch okay, finde ich. Gibt aber schwierigere Sachen. Und wenn man dann am Telefon immer erklären muss, ja, also wir heißen so und so, aber mit H geschrieben und hinten mit Y, das ist schwierig. Also Evernest fanden wir relativ clever. Finden wir auch immer noch und sehr froh, dass es so geworden ist. Ja,
ja, das bleibt auf jeden Fall hängen. Jetzt nochmal ganz kurz zu dem Thema Digitalisierung. Denkst du denn, dass es ein Generationenthema ist, dass dieser Fortschritt zu dem Zeitpunkt, als ihr gegründet habt, in Deutschland noch gar nicht gefasst hat so richtig? Also ist das ein Jung- und Alt-Thema oder ist das einfach Company-bezogen?
Ja, ich glaube, das ist industriebezogen. Wenn Druck in einer Industrie herrscht, sich zu verändern, dann verändert die sich auch deutlich schneller, als wenn es allen gut geht. So, jetzt will ich nicht sagen, dass es immer allen Maklern und Maklerinnen immer gut ging, aber es ist ja durchaus auch schon vorher ein einträgliches Geschäft gewesen und gerade in den sehr guten Zeiten kann man damit auch wirklich gutes Geld verdienen. So, das heißt, dieser Veränderungsdruck, weil es ja auch so funktioniert und immer noch so funktioniert, wie es damals funktionierte, gibt es da keinen Druck. Dann ist es auch, eine Frage von Talent, das man irgendwie reinbekommt. Ja, und ich glaube, das hat dazu geführt, dass nicht nur in der Immobilienmaklerei, sondern auch in vielen anderen Industrien das Thema Digitalisierung einfach deutlich weiter hinterherhängt.
Mhm. Ja, Comfortzone ist wahrscheinlich das Problem, ne? Jetzt muss man ja sagen, 2019 war es für Makler ja noch wirklich eine schöne Zeit.
Ja, absolut. Fanden wir auch. Das war gut. Das hat sich dann geändert. Also,
ein bisschen.
Ja, so Timing im Leben ist ganz wichtig. Aber wenn man das immer vorher wüsste, dann ja, dann wird man andere Entscheidungen vielleicht treffen. Aber ist auch gut so.
Macht es ja natürlich auch interessant. Wie erlebst du denn jetzt die Unterschiede zwischen der neuen und der alten Maklergeneration? Gibt es da Unterschiede?
Ja, ich weiß gar nicht. Also Generation, also wir haben hier ja auch nicht nur ganz junge Leute. Also ich glaube, das Thema Generation ist die Frage, wie ist jeder so im Kopf drauf und was will der eigentlich?
Darauf wollte ich hinaus. Also ist das Thema Evernest eher was für die jüngere Maklergeneration oder ist das so, dass auch die älteren Makler damit in Berührung kommen und sagen, hey, super, das ist ein tolles Hilfsmittel für mich?
Ja, total. Also wir hatten eine, die jetzt leider nicht mehr bei uns ist, aber eine sehr erfolgreiche Maklerin in Frankfurt, die war 71. Also und die war auch schon ewig und 3 Tage in dem Business, auch für andere namhafte Firmen. Und die war total frisch im Kopf, ne? Und die hat sich darauf eingelassen. So, das Problem manchmal ist, also generell im Leben, aber auch mit Leuten, Maklern, die dann reinkommen, aber auch in anderen Funktionen, wenn so Leute sagen, nee, das haben wir auch schon immer so gemacht, ne? Liebt ja jeder den Spruch.
Klassiker.
Genau, Klassiker. Und das hilft hier natürlich auch nicht weiter. Also wir haben so ein paar Dinge verändert, unter anderem natürlich Technologie, aber auch wie Makler und Maklerinnen zusammenarbeiten und dass sie überhaupt zusammenarbeiten, ist ganz wichtig, kann ich gleich noch was dazu sagen. Darauf muss man sich einlassen. Ne? Das ist jetzt auch keine Raketentechnik, aber der eine oder die andere muss eben umdenken und das hat jetzt nichts mit jung oder alt zu tun, sondern kann ich und will ich das.
Kannst du mal so 1-2 Tasks nennen, was Evernest anders macht? Also was überzeugt den Makler, die Maklerin am Ende, dahin zu switchen?
Also wir haben eben über Marke geredet und offenbar ist das Markenerscheinungsbild für viele attraktiv und zeitgemäß. Das war auch genau unsere Hoffnung, dass das so ist. Und viele kommen natürlich über die Marke und die Marke suggeriert Premium und sie suggeriert auch, dass irgendwie mehr dahinter steckt und auch Technologie dahinter steckt. Und wenn die dann sehen, was wir hier an Technik gebaut haben und wie es jedem Einzelnen im Alltag weiterhilft, Zeit spart, Dinge einfacher macht, flexibler macht, mobiler macht, dann ist es das, was die Leute begeistert.
Kannst du mal so ein Praxisbeispiel geben für das Thema Effizienz?
Ja, und auch aus Kundensicht, denn alles, was wir machen, ist und sollte ja auch immer zumindest in einem Dienstleistungsunternehmen so sein, muss aus Kundensicht gut sein. Ich habe immer gesagt, auf uns hat auch in 2019 keiner gewartet. So, hurra, endlich ein neuer Makler. Gab es ja schon. So, das heißt, auch zu meinen Leuten hier haben wir immer gesagt, wenn wir hier gewinnen wollen oder wenn wir überhaupt uns etablieren wollen, dann müssen wir versuchen, in jeder Facette besser zu sein als das, was da ist. Ansonsten braucht uns keiner. So. Natürlich vor allen Dingen in der Digitalisierung, aber auch die Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, um eben Prozesse schneller, besser, präziser zu machen. So, und ein Ansatz dabei ist, dass wir alle Makler und Maklerinnen zusammenarbeiten. Das heißt, ein Listing, das in irgendeiner Stadt, du kommst aus Köln?
Aus dem Bergischen Land. Ja, wir nennen das Bergisches Land, aber da ist der höchste Hügel so 100 Meter. Die lachen sich in Tirol immer tot über mich.
Ja gut, aber da stehen wir drüber. Also, dass die zusammenarbeiten. Also irgendwo kommt eine Immobilie hoch und wird gelistet und dann matcht das sofort mit allen Suchaufträgen aller Makler und Maklerinnen, egal wo sie sind. Und dieser Prozess wird dann durchgesteuert und die Makler arbeiten zusammen ebenso an diesem Objekt, dass es möglichst gut und schnell verkauft wird. Und das ist ein zentrales Element, dass eben nicht jeder in seinem Silo arbeitet und nur seine Kunden zeigt, sondern auch mit bestimmten Prozessen und Regeln dahinter, alles digitalisiert, die Makler zusammenarbeiten können.
Würdest du sagen, dass diese Technologie dann auch so ein bisschen Brücken baut zwischen den Generationen?
Ja, also auf jeden Fall baut sie erstmal Brücken innerhalb des Unternehmens, also und bringt die gesamte Vertriebspower auf die Straße. Das ist ja auch, wir haben eben über die USA gesprochen, da gibt es schon immer ein MLS-Multilisting-System. Das heißt, jedes Objekt, was gelistet wird, wird im Normalfall dem gesamten Markt gezeigt. Also egal, ob es in der eigenen Company ist oder woanders, also auch für andere Firmen, sodass die Objekte immer dem gesamten Markt zur Verfügung gestellt werden. Und das ist natürlich für den Kunden super. Und wenn man hier so ja, Maklerunternehmen hat, die dann sagen, guck mal, wir zeigen das unseren Kunden hier und natürlich auch über die Portale dann irgendwie auch der ganzen Welt, dann ist das suboptimal für alle.
Wo wir jetzt gerade schon beim Thema Technik sind und die große Überschrift, das alles überschattende Thema KI, ist natürlich bei euch wahrscheinlich auch Daily Business, oder?
Klar, also die Entwicklung der KI geht ja jetzt rasant nach vorne. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber jetzt eigentlich im Wochen- oder Monatstakt, wenn man sich da bestimmte Anwendungen anschaut, wie schnell das geht. Genau, ich habe mal vor ein paar Jahren mal einen Vortrag damals in der Funktion gehalten über exponentielle Technologien. Das habe ich mal in den USA mir angeguckt, warum das eigentlich so ist. Will ich jetzt gar nicht ausführen, aber dieses exponentielle Wachstum von Technologie, wofür es eben auch Gründe gibt, das sieht man jetzt. Ne? So, dass man dachte, in den ersten Zügen denkt man so, ja, das ist alles irgendwie Quatsch und das funktioniert alles nicht und so. Und wenn man mal überlegt mit Technologie, am Anfang denkt man immer, wird nichts.
Das Internet hat keine Zukunft.
Ja, genau.
Haben wir gehört,
ja, genau. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. So, und jetzt merkt man, was passiert. Und jetzt kannst du eigentlich nur noch, wenn du nicht vorher da investiert hast, also keiner von uns Maklern ist natürlich mit tatsächlich originärer KI beschäftigt. Also keiner baut von uns KI-Modelle oder Large Language Models oder sowas in Richtung. Aber dann kann man eigentlich nur noch hinterher gucken und sagen, okay, wow, der Zug ist abgefahren. So, und jetzt geht es hier eigentlich darum, bestehende KI intelligent in die eigenen Applikationen zu integrieren, sie richtig zu trainieren und an den richtigen Neudeutsch Use Cases eben zu verankern. Und das geht halt mit einer selbstgebauten Plattformen viel einfacher und schneller, als wenn man eine Drittanwendung lizenziert hat.
Mhm. Und dann läuft das eher im Hintergrund dann, die KI sozusagen. Der Makler, der merkt das wahrscheinlich gar nicht.
Ja, auch. Gibt aber auch Dinge, die der Makler merkt und die er oder sie dann tatsächlich auch nutzen kann.
Was würdest du denn sagen, wie viel Digitalisierung braucht so ein Makler heutzutage eigentlich? Weil ich immer der Meinung bin, die menschliche Komponente ist immer noch das Zünglein an der Waage.
Ja, absolut. Ich habe neulich eine Maklerin getroffen, die hat gesagt, sie benutzt gar kein System. Also sie hat so Notizbücher und macht damit 7-stellig Cottage im Jahr. Die braucht gar keine Digitalisierung. Die allermeisten aber, genau wie wir im Privaten oder auch in anderen Berufsfeldern, soll es ja unterstützen, uns das Leben erleichtern und nicht wertschöpfende Prozesse möglichst automatisieren oder zumindest leichter machen, als sich dann stundenlang damit zu beschäftigen.
Woher weiß ich denn, was ein sinnvolles Maß ist für Digitalisierung? Also ich frage mich das ja auch im Tagtäglichen. Ne? Soll ich ChatGPT nutzen für dies und das oder soll ich meinen Kopf selber anstrengen, um da tiefer reinzugehen, um ein besseres Verständnis zu haben? Ich glaube, das ist etwas, was viele beschäftigt.
Das stimmt. Also dafür haben wir natürlich ein Team und die sogenannten Product Manager, die gucken sich an, wo gibt es denn überhaupt ein Problem oder die sagen Pain. Wo gibt es denn Pain? Also was könnte man besser machen? Und wenn es keinen gibt, dann braucht man es auch nicht lösen. Schon gelöste Probleme braucht man vielleicht auch nicht lösen, kann sie noch besser machen, aber erstmal ungelöste Probleme angehen und zu sagen, okay, was ist denn hier eigentlich der Pain? So, und wenn jemand mit irgendeiner nicht produktiven Tätigkeit Stunden verbringt, dann scheint das offenbar besser zu gehen. Und dann guckt man da rein und fragt sich, kann man das irgendwie durch Technologie unterstützen oder ersetzen? Und so gräbt man sich vor. Auch eine wichtige Sache vielleicht, unsere Engineers und Product und UI, UX Leute hier, die hier alle sitzen und arbeiten, die sitzen auf der gleichen Fläche wie die Makler und Maklerinnen. So, und das machen wir mit Absicht, damit die denen über die Schulter gucken können oder sich auch mit denen unterhalten können und das Business verstehen, denn nur dann können sie auch sinnvolle Lösungen für deren Alltagsprobleme schaffen.
Gib uns mal ein Beispiel, welche Prozesse kann man denn konkret automatisieren, wo es super hilfreich ist? Also in so einem Exposé kann ich mir zum Beispiel vorstellen, alles was mit Textarbeit zu tun hat, ist natürlich super easy mittlerweile.
Klar, also Text, Bildbearbeitung. Wenn man große Mengen an Daten oder Kundendaten bewegt, dann kann man daraus natürlich auch irgendwelche Muster erkennen, die man vielleicht so nicht erkennt. Wenn es ganz einfach, man kann Erinnerungsfunktionen schaffen und sagen, okay, du solltest jetzt dies und jenes tun, anstatt etwas anderes. Denk doch mal, den Kunden hier anzurufen oder Achtung, hier gibt es Signale, dass dieser Kunde irgendwie es wert ist, jetzt mit dem in Kontakt zu treten. All das kann natürlich KI oder insgesamt Technologie unterstützen und teilweise auch lösen.
Was wären denn so deine Top 3 Tools für Makler, die digitaler arbeiten wollen? Also jetzt die Dame mit dem Notizblock, wenn die sagt, ja, die Bereitschaft ist da, wo kann ich effizienter sein? Was wären so Tools, wo würdest du anfangen?
Also wir haben ja angefangen mit der Zusammenarbeit, also mit dem Kollaborativen der Makler. Also die ist super, aber vielleicht wäre sie noch besser, wenn noch mehr Leute auf ihre Kunden zugreifen könnten oder umgekehrt sie auf die Objekte anderer Makler zugreifen könnte mit den Kunden, die sie hat. So, das ist wirklich im Kern das Allerwichtigste. Dann gibt es natürlich ganz viele kleine Sachen, die in Summe wirken müssen. Also man kann jetzt, glaube ich, nicht sagen, dieses eine Feature oder jenes eine Feature ist jetzt ganz alleine entscheidend, sondern das Zusammenspiel. So, das, was ich eben gesagt habe, ich glaube, die Bewältigung größerer Datenmengen und das Priorisieren meines Tagesablaufs. Ich sage, was mache ich denn heute eigentlich? So, es gibt ganz wenige, die das intuitiv können und die wissen einfach, was sie zu tun haben und wer wie anzurufen, anzuschreiben oder was ist oder was zu machen ist. Wenn mich die Technologie dabei aber unterstützt und ich das auch, du hast vorhin das Wort snackable gehabt, ja, finde ich gut. Also wenn man das verdaulich präsentiert, sodass auch der Einzelne wirklich für seinen Tag davon Mehrwert hat, dann ist das in Summe für so einen Job, für so einen Vertriebsjob auf jeden Fall sehr hilfreich.
Also Struktur schaffen ist wahrscheinlich wichtig, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich ablenken zu lassen und auch in die falsche Richtung zu arbeiten, dass man da mit der Digitalisierung dann die Möglichkeit hat, sich da ein bisschen besser zu strukturieren. Wenn du jetzt selber Makler wärst, aktiv und draußen, gäbe es ein Tool, auf das du nicht verzichten könntest, wo du sagst, okay, also ohne dieses Tool würde ich gar nicht loslegen.
Ja, ich würde mit meinem Klemmbrett und der Krawatte würde ich, glaube ich, loslaufen.
Das glaube ich dir nicht.
Nein, Dinge müssen nicht alle Funktionen müssen heutzutage mobil funktionieren. Denn Makler und Maklerinnen bewegen sich eben draußen. Wenn das nicht am Tablet oder nicht am Mobiltelefon funktioniert, dann ist das natürlich irgendwie hinderlich und ich immer in mein Notizbuch reinschreiben muss, was ich abends nicht mehr lesen kann. Also die Dateneingabe, auch das automatische Tracking und Geolocation und solche Dinge, wenn ich unterwegs bin draußen, das ist schon irgendwie lebensnotwendig.
Und die menschliche Komponente, wie hoch würdest du die einschätzen heutzutage noch?
Ja, die ist immer noch super hoch. Also
wie früher? Und die Hilfsmittel sind nur anders geworden?
Ja, würde ich tatsächlich so sagen.
In Prozent? Gefühlt würde ich doch sagen, 70% ist doch die menschliche Komponente, die letztendlich entscheidet, ob jemand unterschreibt.
Ja, also wir sind ja in einem Geschäft, das auf Vertrauen basiert. Ne? So, und wenn man jetzt den einen oder anderen Psychologen fragt, dann würde er sagen, wie bildet sich Vertrauen? Bildet sich dann, wenn Sympathie und Kompetenz zusammenkommen. Ne? Also jemand, der mir wahnsinnig sympathisch ist, aber total unfähig, dem kann ich zumindest mal in diesem Kontext, in so finanziellen Themen, kann ich dem nicht vertrauen oder werde es nicht tun. Und umgekehrt genauso wenig. Ne? Also super smart, aber leider persönlich völlig daneben, auch dem vertraue ich nicht. Also, wenn beide Dinge zusammenkommen, dann vertraut man Menschen und also Sympathie und Kompetenz. Und zur Kompetenz gehört auch heutzutage eine digitale Kompetenz, ne?
Also die darf auf gar keinen Fall fehlen.
Nee, du kennst es ja wahrscheinlich selber, wenn du jemanden googelst und sagst, ich brauche jetzt einen Anwalt oder einen Arzt oder irgendwie, das ist heutzutage ja kaum kommt das noch vor. Und du findest dessen Webseite nicht oder Doch, du findest sie, aber funktioniert mobil nicht. Ne? Dann nimmst du diesem Anwalt gar nicht ab, dass er ein guter Anwalt ist, weil du denkst, hä, der kann ja nicht meine Webseite irgendwie sich bauen lassen. Der kann ja gar nicht so gut sein. Vielleicht ist der super, aber glaubst ihm halt nicht.
Genau, das gehört dazu. Also das Gesamtpaket muss irgendwie passen. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch darauf achte, wie sieht das designmäßig aus? Ist das auch vertrauenserweckend auf der Homepage? Der Arzt kann ja noch so gut sein, aber wenn er gut ist, dann denke ich immer so, Transferleistung, dann gibt er sich genauso viel Mühe für seine Außendarstellung. Machen aber nicht so viel.
Klar. Genau, und ist ja jetzt, also für so einfache Webseiten oder sowas, wenn wir jetzt über solche Berufe reden, jetzt auch nicht wahnsinnig komplex und teuer heutzutage. Hier ist es natürlich schon ein bisschen anders, weil die ganzen Prozesse ja dahinter liegen und das Datenmanagement und so, da ist schon viel mehr, als man draußen sieht. Ne? Also Backend ist meistens viel komplexer als Frontend. Also das, was man nicht sieht, ist eben das, was die Arbeit verursacht und die Intelligenz ausmacht.
Wie sieht das bei Evernest aus? Eure Kunden, sind das eher Einzelmakler? Sind das große Büros? Eignet das sich für beide?
Ja, genau. Sowohl als auch. Also wir haben ja angefangen, nur eigene Büros zu machen. In Hamburg, Berlin, in Köln, in Düsseldorf, in Frankfurt. Also so die A-Städte in Deutschland haben wir zunächst mal bespielt. Und sind dann vor 2 Jahren auch dazu übergegangen, Franchise-Lizenzen zu vergeben. Wir nennen das Evernest City Partner Programm, was sehr erfolgreich ist. Also wir dauernd ploppen irgendwo neue Ladengeschäfte und neue Standorte auf. Das läuft sehr, sehr gut. Und das sind eben dann auch Teams, also entweder Teams, die schon vorher unter anderer Flagge gesegelt sind oder sich jetzt dazu entscheiden, das jetzt zu machen. Aber bis jetzt haben wir auch da nur Vollprofis an Bord genommen und jetzt nicht jeden, der sich mal überlegt, dass Immobilienmaklerei auch was sein könnte. Gibt ja durchaus den einen oder anderen, der das tut. Aber da glauben wir nicht dran. Wir wollen wirklich diejenigen adressieren, die voll professionell unterwegs sind und deren Business aufs nächste Level bringen.
Nächste Level, schönes Stichwort. Was ist denn euer nächstes Level? Also wahrscheinlich habt ihr 1000 Ideen für die Zukunft, aber da auch alles im digitalen Bereich technologisch so schnelllebig ist, springt man da auf jeden Zug auf oder bleibt man seiner Vision in irgendeiner Form treu oder kommt man immer wieder vom Weg ab?
Ja, man galoppiert auch mal in die falsche Richtung, das ist klar, aber deswegen ist es eben wichtig, ich habe es ja vorhin gesagt, wie wird technisches Produkt entwickelt. Und man kommt natürlich schnell als Außenstehender oder auch als Geschäftsführer oder kommt man natürlich auch schnell hin und sagt, bau doch mal das. So, und dann aber dein gutes Tech-Team sagt dann, warum? Was sind die Metriken? Was ist das Problem? Wie und so weiter. Und dann wird man natürlich immer ungeduldig, aber am Ende zahlt sich das eben aus, genau drüber nachzudenken, was man tut. Und klar, man macht auch mal das Falsche, aber wichtig ist, wir haben eben über das Priorisieren auch der Makler und Maklerin gesprochen, genauso ist es wichtig, uns als gesamtes Unternehmen zu priorisieren und zu fokussieren und eben nicht allem hinterher zu rennen. Ein amerikanischer Freund von mir, der sagt immer, das ist die Shiny Penny Strategy. Und das ist eben keine, jedem Shiny Penny hinterher zu laufen.
Shiny Penny Strategy. Du sprichst viel über den amerikanischen Markt. Was sind denn die größten Unterschiede zum deutschen Markt? Sind die uns voraus, was das Real Estate-Thema angeht? Oder gibt es einige Dinge, die wir uns abgucken könnten? Oder ist das grundsätzlich komplett unterschiedlich?
Es ist komplett unterschiedlich. Dort arbeitet auf der Verkäuferseite ein Makler und auf der Käuferseite auch. Es sind immer zwei am Prozess beteiligt. Der Prozess an sich ist völlig anders. Aber ja, die sind uns deutlich voraus. Die Amerikaner wechseln ja auch häufiger ihre Wohnimmobilie, nicht? Also kaufen und verkaufen ist viel häufiger, die Frequenz ist viel höher, als es hier ist. Und dann kommt noch das Unternehmergehen dazu, nicht? Was ja, oder die Unternehmer-DNA, nicht? So, also Dinge zu bewegen. Dort sind auch Makler und Maklerinnen noch viel mehr Unternehmer meistens, als sie es hier häufig sind. Also ja, die sind total, die sind schon deutlich voraus, ja.
Ich erinnere mich an so Netflix-Serien, Selling Sunset. Ist das alles Hollywood oder würdest du sagen, das geht schon so in die Richtung?
Ja, also kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Das Einzige ist immer, wenn so neue Makler reinkommen und denken, so ist der Job, so ist er eben hier dann eben nicht den ganzen Tag. Also nur so 30 Millionen Dollar Willen zeigen. Aber das ist eben dort auch möglich, weil der Makler mit dem Suchkunden eben auch Fremde, also unternehmensfremde fremde Objekte besichtigen kann, nicht? Und deswegen machen die dann mit ihrem Bentley so eine Rundfahrt durch Hollywood und zeigen dann ganz viele Pools und so.
Jetzt vielleicht im eigenen Interesse für uns, welche Rolle spielen denn für euch, für dich auf dem deutschen Markt auch Immobilienportale, wie jetzt Immowelt. Ist das eher Freundpflicht oder notwendiges Übel? Mich würde es freuen, wenn es eher Freund ist. Sei ehrlich.
Alles Freunde. Also man müsste natürlich jetzt lügen, wenn man sagt, man hätte nicht selber gerne die ganzen Eyeballs, also nicht den Suchkundentraffic auf der eigenen Seite. Aber da habt ihr natürlich und auch Marktbegleiter eben über die Jahre und Jahrzehnte viel Zeit und Geld und Intelligenz investiert, dass es eben so ist, wie es ist. So, und jetzt arbeiten wir damit und natürlich spielen die Portale eine große Rolle, ist ja klar.
Ja, sag mal, mit Blick in die Zukunft haben wir ja auch gerade schon mal so ein bisschen angeteased und auch auf den amerikanischen Markt. Hast du eine Idee, wie der Maklerberuf in 2, 5 und 10 Jahren aussehen wird? Bleibt es bei dieser persönlichen Komponente oder wird irgendwann alles so digital sein, dass das gar nicht mehr stattzufinden hat? Was traurig wäre?
Ich glaube das nicht. Also, dass der Makler oder die Maklerin wegdigitalisiert wird, das gibt es auch in ganz vielen anderen Industrien, wo es technisch oder inhaltlich möglich wäre, gibt es trotzdem noch den persönlichen Touch. Und ich glaube, das bleibt auch hier so. Die Transaktion ist so wichtig im eigenen Leben, dass man dort gerne persönliche Beratung, glaube ich, haben will. Aber die persönliche Beratung muss eben auch einen Mehrwert bieten und sie muss fundiert sein. Also nur mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem großen Ego, ist es eben heutzutage nicht mehr getan.
Mhm. Und Evernest in 10 Jahren? Hast du eine Idee oder go with the flow?
Ja, go with the flow, das wünsche ich mir manchmal, aber nee, wir haben natürlich sehr klare Ideen. Ich habe neulich mal in der Immobilienzeitung gesagt, als ich gefragt wurde, wo will ich denn in 5 Jahren sein, habe ich gesagt, und das meine ich auch so, ich möchte größter deutscher Wohnimmobilienmakler sein. So, das zumindest mal für Deutschland, aber wir schauen natürlich auch mit mindestens einem Auge ins Ausland, in andere europäische Märkte. Aber im Moment haben wir so viel Rückenwind hier in Deutschland, dass wir uns jetzt erstmal voll hier konzentrieren.
Rückenwind, Impulse, klar gehört dazu. Gibt es Menschen, Orte, Branchen, die dich auch inspirieren? Also jetzt außer der amerikanische Markt?
Ja, also immer wieder. Ich meine, ist jetzt auch kein Spezifikum von mir. Wir alle haben Leute, die uns inspirieren. Also ich arbeite immer gerne mit Leuten zusammen, die verschiedene Hintergründe haben. Ich habe mal früher beim Beratungsunternehmen gearbeitet und da war das eben so, dass viele aus verschiedenen Hintergründen zusammenkamen und das finde ich inspirierend, wenn man Sachen, Themen von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, dann kommt meistens mehr raus. Orte, also ich finde immer, wenn ich hier aufstehe und morgens an Alster vorbeifahre, das finde ich schon immer sehr gut. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne beispielsweise ganz klassisch deutsch auf Mallorca. Mhm. Inspiriert mich das? Auf jeden Fall entspannt es mich ganz gut.
Wo wir gerade bei den Impulsen sind. Du hast es gerade gesagt, über den Tellerrand schauen. Bist du denn auch so, dass du sagst, ich bewege mich nicht nur in dieser Immobilienbubble, sondern ich gucke auch mal in eine ganz andere Branche rein und hole mir von da Inspiration, ob es jetzt Modewelt ist oder Automotive. Passiert das auch oder ist der Blick eher Fokus Immobilien und ich versuche da irgendwie zu feintunen? Weil ich finde das immer ganz spannend, dass es Unternehmen gibt, die auch aus völlig anderen Branchen sich dann Input holen und Impulse und das dann umsetzen, womit man eigentlich gar nicht rechnet.
Ja, jetzt muss ich einen Augenblick nachdenken, aber auf jeden Fall, also ich mache das natürlich auch, aber wenn ich jetzt mal so an mein Brandteam, ans Marketingteam denke, die schauen natürlich total woanders hin und sagen, wie machen das denn dort Marken, die sich so etabliert haben, wie wir uns etablieren wollen. Das Tech-Team sowieso, ich meine, die sind ohnehin vernetzt über alle Industrien und schauen sich da Dinge an und wie werden Prozesse gelöst in anderen Unternehmen oder in anderen Branchen. Wenn wir jetzt unsere Shops oder unsere Showrooms, so nennen wir die, also unsere Standorte aufbauen, dann gucken wir natürlich auch, wie sieht denn heutzutage so ein modernes Ladengeschäft aus, was kann man da lernen und so. Ja klar, ne? Also häufig besteht ja dann auch die Aufgabe eines Geschäftsführers, dann wieder Dinge zu verwerfen und jetzt nicht zu weit vom Weg abzukommen oder das, was man dann von außen gesehen hat, irgendwie zu kalibrieren auf das, was man selbst macht.
Muss ich kurz reingehen? Wie sieht so ein modernes Ladengeschäft aus? Müssen die alle aussehen wie ein Apple Store?
Nee, also das ist natürlich für Apple, das ist ein gutes Beispiel, ne, wo du sagst, ich mache mal einen Store ganz anders. Also sie müssen aus meiner Sicht erstmal von außen visuell sehr ansprechend sein. So, und sie müssen dein Markenbild eben ganz klar wiedergeben.
Mach mal ein Beispiel. Was kann das sein? visuell ansprechend von außen?
Naja, also erstens muss so ein Ladengeschäft in der richtigen Location sein. Also in einer B-Lage oder irgendwo um die Ecke, wo es keiner sieht, macht es keinen Sinn. So, und dann muss es natürlich zu deinem Markenauftritt oder zu deinem Image passen, nicht so? Und wir sind clean, hochwertig, wir sind digital, das muss man auch irgendwie von außen schon sehen können. So, und drinnen, das siehst du ja auch hier bei uns im Büro, hat sich ja auch vieles verändert, wie Menschen arbeiten, wie sie zusammenarbeiten, wie sie leben, wie sie denken. So, und das muss sich auch irgendwie am Arbeitsplatz widerspiegeln.
Mhm. Kann ich kurz beschreiben? Open Workspace, glaube ich, trifft das ganz gut, ne? Also ihr habt hier keine festen einzelnen Büros oder der ein oder andere vielleicht, aber größtenteils sitzen alle zusammen an so Rechnerinseln und kommunizieren da. Hast ja eben auch schon das Beispiel gegeben, dass die alle ganz nah zusammenarbeiten und dann haben sie da auch die Synergien.
Ja, aber auch genau wie wir hier jetzt sitzen, haben wir dann hier einen Rückzugsort. Also wir sitzen ja jetzt hier in so einer kleinen Box und die findest du hier im Büro auch immer wieder, weil auch das eben immer mal wieder benötigt wird. Und dann wirst du auch irgendwo Couches sehen oder so Hangout-Areas oder sowas. Das ist natürlich nicht im kleinen Ladengeschäft der Fall, aber hier, weil man heutzutage eben so arbeitet und darauf muss man Rücksicht nehmen und muss das dann umsetzen.
Sind denn eure Leute hauptsächlich hier im Office oder habt ihr auch so einen Homeoffice-Ansatz?
Also Homeoffice ist ja heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Ich finde es immer gut, wenn Leute im Büro sind. Wir haben aber auch Office away from home sozusagen. Also wenn jemand mal 2 Wochen aus dem Ausland arbeitet oder so, dann ist es auch völlig okay und geht ja auch. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Nicht? Aber wenn so ein Software-Engineer irgendwo anders sitzt und da programmiert, ist das genauso gut, als wenn er hier sitzen würde. Ich finde es aber trotzdem grundsätzlich gut, wenn Leute ins Büro kommen, weil Teamdynamik und Energie, die entsteht, gerade im Vertrieb, die entsteht eher dann, wenn Menschen wirklich zusammen sind, als wenn man sich nur über einen Zoom-Call begegnet. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber das mag ich.
Ja, ich mag das auch. Und deshalb auch direkt die Anschlussfrage. Was denkst du denn im Zuge der ganzen Digitalisierung, was mich persönlich interessiert, meinst du, die Menschen werden sich darauf zurückbesinnen, auf diese sozialen Aspekte? Dass es doch eher darum geht, zusammen im Büro zu arbeiten, als alles über Zoom-Calls zu machen. Wird das so sein oder müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden? Weil wir beide sind ja aus einer Generation, da gab es halt noch kein Internet. Und wir können das vergleichen. Oder meinst du, das wächst sich irgendwie raus?
Na, ich glaube, man muss heutzutage auf persönliche Befindlichkeiten oder auch persönliche Einstellungen, Lebensweisen, Arbeitsweisen, muss man Rücksicht nehmen. Man muss eben mehr anbieten als früher. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. So. Und das gilt natürlich auch fürs Arbeitsleben und das Zusammenarbeiten. Also man kann jetzt nicht sagen, das kann man schon, aber ich halte es nicht für zielführend, zu sagen, alle ins Büro oder alle nach Hause oder alle ganz was anderes, sondern wir müssen diese Dinge gut kombinieren und im richtigen Maß tun.
Nochmal zurück auf die Frage, da muss ich mal drauf eingehen. Glaubst du, wird man sich darauf zurückbesinnen oder geht es immer weiter in Isolation und Digitalisierung?
Na, ich hoffe, also Digitalisierung muss nicht Isolation heißen, aber ich hoffe natürlich nicht, dass es in die Isolation geht. Wir haben ja gesehen auch, was das mit Menschen macht während der Corona-Zeit.
Richtig.
Glaube ich nicht. Also Menschen sind soziale Wesen und viele Stunden des Tages verbringe ich eben am Arbeitsplatz und mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Von daher glaube ich schon, dass das auch eine Sache ist, die bleibt. Und wenn sich einer davon wegbesonnen hat, dann glaube ich auch, dass der eine oder die andere sich wieder zurückbesinnt.
Ja, so muss das auch sein. Ist ja auch schön, gemeinsam zu arbeiten und dann erfolgreich zu sein. Was uns auch direkt zur nächsten Rubrik bringt. Genau, unsere Maklermomente. Das ist eine feste Rubrik hier bei uns im Podcast. Und da habe ich auch noch 1-2 Fragen für dich vorbereitet. Sag mal, gibt es eine Anekdote hier bei euch, bei der du heute auch noch herzhaft lachen musst? Also so einen richtigen Knaller, wo du sagst, okay, also da haben wir uns alle am Rücken gelegt.
Ja, gibt's natürlich. Ich war mal, als wir unser Office in Berlin aufmachen wollten und gerade dabei waren, da hatte ich schon ein Objekt und wir hatten aber noch keine Makler in Berlin. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt. Bin dann mit einem Kollegin und einer Kollegin hingefahren und habe da drin nochmal die Tische sauber gemacht und so. Und als wir dann draußen das Verkaufsschild in den Garten eingruben, da kam jemand vorbei und guckte so über den Zaun. Und dann habe ich gesagt, kann ich Ihnen helfen? Und er hat gesagt, ja, verkaufen Sie hier das Haus? Und habe ich gesagt, ja. Dann können Sie meins auch gleich verkaufen, wir lassen uns nämlich scheiden. dachte ich, okay, wow, und habe gesagt, wo wohnen Sie denn? Sagt er, ja, hier, zwei Häuser weiter. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie bei mir vorbei. Ich weiß nicht, ob man darüber herzlich lachen kann, aber auf jeden Fall, zumindest mal haben wir uns alle sehr, sehr pikiert in diesem Vorgarten angeschaut. Und aber ja, am Ende haben wir auch sein Haus verkauft.
Das tatsächlich?
Ist so, ja. Okay. Ja, der hat auch original an dem Tag den Auftrag unterschrieben und es war alles genauso, wie er gesagt hat. Ja.
Aber auch in deinem Job, wenn du jetzt nicht wirklich aktiv makelst, gibt es doch bestimmt eine Situation, da denkst du, dafür liebe ich meinen Job, oder es gibt vielleicht auch was, was dich mal wirklich berührt hat.
Ja, also am Ende verkaufen wir Wohnimmobilien, ne? Und da ist ja immer sehr viel Herzblut dabei und Emotionen, und das Haus hat der Opa gebaut oder wir haben ja unsere Kinder großgezogen oder so. Und ich habe selber mal der einen Verkäuferin tatsächlich so ein Bilderband über ihr Haus beim Notar übergeben oder nach der Unterschrift. Und die hat total angefangen zu weinen. Und da hast du gesehen, denkst du, okay, wow, da steckt eben doch viel mehr dahinter als eben nur eine Transaktion, bei der es um Geld geht.
Schöne Geschichte, das geht dann ans Herz. Musstest du mitweinen?
Ich habe es mir verkniffen, glaube ich.
Mit einem Kloß im Hals wahrscheinlich. Ja, und deshalb ist der Beruf auch so spannend und auch so schön. Mit Blick auf die Uhr sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich sage erstmal danke, Christian, für die Einblicke, dass uns auch gezeigt hast, dass so eine Branche man auch positiv ins digitale Zeitalter bringen kann, ohne vielleicht auch eine persönliche Note zu verlieren. Das habe ich ja jetzt mehrfach auch angesprochen, was ja auch wichtig ist. Vielleicht noch last but not least, Glaskugel. Was glaubst du auch in der Immobilienwelt? Was wird so the next big thing sein? Ist da irgendwas am Horizont, wo du sagst, also jetzt fernab von KI, da wird nochmal ein richtiger Knaller kommen, der uns alle irgendwie schüttelt?
Naja, also die Zeiten sind einfach, ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber deutlich unsicherer geworden. Und gerade bei uns in der Industrie hängt viel vom Zinssatz ab, das wissen wir alle. Und ich glaube, man kann sich, deswegen auch deine Frage vorhin, nicht? Was ist in 5 Jahren oder in 10? Nobody knows. Und was jetzt der ganz große Knaller ist, das kann ich auch nicht sagen. Es ist immer noch so, dass wir zu wenig Wohnraum für zu viele Leute haben. Ich hoffe, dass sich im Thema Bauen jetzt tatsächlich endlich mal was ändert und wir es schaffen, Wohnraum zu bauen, damit auch Menschen die Möglichkeit haben, dahin zu ziehen und dort zu leben, wo sie leben wollen. Das ist eine Riesenherausforderung. Bin ich mir auch ganz sicher, dass das nicht einfach ist. Aber vielleicht ist es eben an der einen oder anderen Stelle doch gar nicht so schwer und wir müssen alle ein bisschen mehr Mut haben. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass das passiert.
Also mehr Mut haben ist ein schönes Schlusswort. 2, 5 oder 10 Jahre, ich weiß nicht, wie lange es den Podcast gibt. Ich hoffe natürlich 10 Jahre. Vielleicht sehen wir uns ja in 2, 5 oder 10 Jahren nochmal wieder und dann gucken wir mal in Rückspiegel, was sich alles so getan hat.
Das machen wir auf jeden Fall. Also vielen Dank für deinen Besuch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder.
Ich sag danke. Das war es auch schon wieder für heute mit 2-Zimmer-Küche-Talk. Großes Dankeschön nochmal an Christian für seine Zeit. Sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne ein Abo und ein paar Sternchen da. Wir erscheinen jetzt regelmäßig alle 4 Wochen und das Ganze immer am letzten Dienstag des Monats. Für euren Wissensvorsprung empfehle ich euch unsere Plattform immowelt-impuls.de. Schaut euch da gerne einmal um. Solltet ihr Anregungen haben für Gäste oder wollt ihr vielleicht sogar selber mal Gast im Podcast sein, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@immowelt.de und alle relevanten Informationen zur heutigen Episode findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Berlin ist auf jeden Fall auch mit dabei. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.